Hören Sie jetzt, wie jeden Mittwoch, unseren Mitschnitt der Ringvorlesung über das Wirken von Karl Friedrich Gauß aus der Aula am Wilhelmsplatz. Gestern sprach Professor Markus Rotacher von der Universität München zum Thema Geodäsie, von der Landvermessung zum Monitoring des Systems Erde mit GPS.
Vielen Dank für die begrüßenden Worte und schönen guten Abend alle zusammen. Ich werde versuchen, in diesem Vortrag etwas einen Bogen oder einen Vergleich zu machen zwischen dem, was früher war und dem, was heute ist. Ein bisschen aufzeigen, wie sich doch die Geodäsie, die Landesvermessung und alles sehr stark geändert hat. Ich werde beginnen mit der Vermessung der Erde, der Gestalt der Erde. Das war eines der Themen von Gauß, insbesondere die Hannoversche Triangulation, die Vermessung dieses Netzes. Ich werde das dann in den Vergleich stellen mit der permanenten Beobachtung heutiger Netze. Heute ist die Landesvermessung ein permanenter Prozess, werden wir sehen. Und was ganz wichtig ist, alles bewegt sich. Die Bahnbestimmung ist ein weiterer Schwerpunkt, auf den ich mich konzentrieren will, weil die Bahnbestimmung auch in der Geodäsie, in der Satellitengeodäsie ganz zentral ist. Die Bahnbestimmung von Satelliten insbesondere, nicht von Kleinplaneten, lehnt sich immer noch sehr stark an Gauß an. Und wir werden sehen, wie das heute aussieht. Und von dem kommt man dann so in das Monitoring des Systems Erde. Was man da alles über die Erde erfährt, ist ganz erstaunlich. Und es wird immer noch unter dem Namen Geodäsie verkauft, obschon es heute extrem interdisziplinär ist. Die Methode der kleinsten Quadrate werde ich nicht als einen speziellen Themenblock behandeln, sondern Sie werden sehen, das taucht überall auf. Die Geodäsie lebt von der Methode der kleinsten Quadrate. Gut, ich beginne mit diesem Brief hier, der quasi die erste Antwort von Gauß war auf einen Brief vom Schumacher. Schumacher war in dänischen Diensten und hatte dort den Auftrag, eine neue Vermessung zu machen. Gauß ist sofort eingestiegen auf diesen Vorschlag, das auszudehnen auf Hannover, und hat zurückgeschrieben, dass er sehr gerne da mitmachen würde, dass er natürlich zuerst die Einwilligung kriegen muss, und hat schon überlegt, dass daraus dann ein großer Meridianbogen von etwa 6,5 Grad zu erreichen wäre, durch das Verbinden von Dänemark bis nach Hannover und Hamburg. Und was sehr interessant ist und sicher auch bezeichnend, er hat sich schon Gedanken gemacht, wie er das Kalkül behandeln will. Eine eigene Methode schon entworfen, um dann diese Auswertung zu machen. Und vielleicht, wie es typisch ist, er kann es auch nicht lassen, er möchte selbst die Rechnungen sogar auf sich nehmen. Ich glaube, das ist typisch. Wenn man nahe an der Wissenschaft bleiben will, dann sind solche Dinge ein zentraler Punkt. Ja, um 1850, als das passiert ist, da sind natürlich viele zentraleuropäische Staaten an der Vermessung sehr interessiert gewesen. Nicht untypisch war es, militärische und ökonomische Gründe, insbesondere gute Karten zu haben. Die Arbeiten von Gauß sind in diesen Jahren 1880 bis 1832 wirklich sehr stark von den Landesvermessungsaktivitäten geprägt gewesen. Wir werden noch sehen, was das alles bedeutet. Aber, wie es sich gehört für einen echten Wissenschaftler, das wissenschaftliche Interesse stand dabei auch im Vordergrund, nicht nur die praktische Seite einer Karte und so weiter, sondern die Gestalt und Form der Erde. Und Sie wissen vielleicht, dass Gauß da auch die Abplattung der Erde neu bestimmt hat. Gut, zuerst war eigentlich nur eine Verknüpfung zum dänischen Netz geplant. Die Franzosen hatten schon einen Teil des hannoverschen Netzes gemessen, aber aufgrund der Schwierigkeiten, die die Franzosen hatten, hat man sich gesagt, das muss man alles neu machen. Das Vorgehen ist relativ einfach. Man beginnt mit einer sehr genau eingemessenen Basislinie, die ist gewöhnlich relativ kurz. Das war hier die Basislinie in Holstein, 6 Kilometer. Und von dort wird mit Einmessen, alles von dieser Basislinie zu weiteren Punkten von zwei Seiten, kann man die Winkel messen. Und deshalb heißt es ja auch Triangulation. Also Winkelmessungen haben dann jeweils wieder einen weiteren Punkt erschlossen. Und Sie können sich vorstellen, das geht alles gut. Am besten geht es natürlich, wenn man Berge hat, wo man wirklich von einem Punkt her sehr weit sieht, verschiedene Punkte sieht. Im Flachland kann es relativ schwierig werden, insbesondere in waldbedeckten Gebieten, wo man so praktisch gar nichts sieht. Und in der Lüneburger Heide war das speziell schwierig und damit hat Gauss extrem gekämpft. Sie sehen hier die typischen Messinstrumente, das sind Theodoliten, also Winkelmessinstrumente, die sehr genau Winkelmessen messen erlauben. Das hier ist ein Theodolit von Reichenbach und hier sehen Sie ein ähnliches Exemplar, das wurde auch in Südafrika verwendet von den Engländern. Ich war vor kurzem in Südafrika und habe ein solches Exemplar noch gesehen. Das war also ein richtig großes Instrument. Wie das damals alles transportiert wurde, ist nicht ganz einfach. Gut, Gauss hat auch selbst Instrumente entwickelt, typisch dieser Heliotrop. Da wurde an einen Sextanten zusätzlich Spiegel montiert. Die Spiegel erlauben die Reflexion von Sonnenstrahlen in die Richtung, in der die Messung erfolgen soll. Und damit konnte Gauss erreichen, dass man von viel weiter her über längere Distanzen Messungen ausführen konnte und auch bei weniger idealen Wetterbedingungen immer noch das Ziel vor Augen hatte. Sie sehen hier ein weiteres Exemplar, das ist noch im Kasten. Da sehen Sie Spiegel und so weiter, wie das etwa ausgesehen hat. Gut, die Hannoversche Landesvermessung, die kennen Sie alle von diesen schönen Bildern hier. Sie sehen hier das kleine Netz, ein Teil. Es wurde dann auch nach Süden, Nord-Süd ausgedehnt. Sie sehen es hier noch einmal. Und eines der Geräte ist auch dieses Vizeheliotrop, auch eine Abänderung eines Sextanten für bessere Messverhältnisse. Hier ist das gesamte Netz, das nicht nur von Gauss vermessen wurde, aber Gauss war quasi der Initiator. Er hat die Hauptgebiete vermessen, sind insgesamt 81 Punkte gewesen. Man kann das hier noch einmal ein bisschen besser sehen als das Hauptsystem. Das war unter der Leitung von Gauss ganz am Anfang. Was dann viel später geschehen ist, das ist dann zum Teil von anderen Leuten geregelt worden. Aber Gauss hat doch einige Jahre damit zugebracht, solche Messungen zu machen. Sie sehen hier zum Beispiel die Zahl von 3000 Kirchtürmen, Windmühlen und sonstigen und so weiter. Also Sie sehen, das ist ein Unterfangen, das man nicht so nebenbei macht. Die Schwierigkeiten bei den Messungen sollen hier noch mit einem feinen Auszug dargestellt werden. Sie sehen hier, also Zeitalter der Postkutsche, muss man sich vorstellen. Das Reisen war nicht sehr einfach und insbesondere für einen nicht gerade kräftigen und sonderlich gesunden Gelehrten sicher eine große Anstrengung. Gauss hasste es, ein schlechtes Quartier zu haben und schimpfte über die miserablen Fuhrmannsherbergen. Also, wenn man natürlich während Monaten unterwegs ist und fast nie zu Hause, dann wird man auch etwas, Gut, Gauss ist auch einmal vom Pferd gestürzt, ein anderes Mal ist der Reisewagen umgekippt. Das zeigt so mit allen Geräten und Instrumentenkästen, das zeigt so, dass etwa das Erlebnis, der Erlebnishorizont solcher Reisen also nicht unbedingt ganz leicht. Und deshalb ist es auch leicht verständlich, dass er es liebte, einen eigenen Flaschenkeller mitzunehmen, als Kompensation. Gut, die Auswertemethode für dieses Netz ist die Methode der kleinsten Quadrate. Ich glaube, ich sollte da nicht allzu sehr ins Detail gehen. Es geht darum, eine Schar von unbekannten Parametern zu bestimmen, indem man fordert, dass die Abweichung zwischen den Beobachtungen, den eigentlichen Messungen und den aus diesen Parametern mathematisch bestimmten Beobachtungen, dass diese Abweichungen möglichst klein werden. Das heißt, das theoretische Modell will man vergleichen mit den Messungen und versucht, das möglichst genau hinzukriegen, was hier noch einmal dargestellt ist. Also diese Differenz soll klein werden, kleine Residuen. Und das Quadrat, das kommt natürlich davon, dass man diese kleinen Restgrößen, die durch die Beobachtungsfehler zustande kommen, möglichst klein machen will. Das sind die Quadrate. Die will man möglichst klein machen, also möglichst gute Übereinstimmung zwischen der Messung und den bestimmten Punkten. Gut, das führt zu einem Gleichungssystem, das man lösen muss und das Kritische daran ist sicher, nicht nur man muss das mathematisch begriffen haben, sondern es ist auch ein riesiger technischer Aufwand gewesen. Sie müssen sich vorstellen, heute hat jeder einen Taschenrechner, da könnte man, oder Computer, da könnte man das sehr leicht rechnen. Ich werde dann noch Beispiele zeigen, wie es heute geht. Damals war das alles mit Logarithmen, Tafel und so weiter, und da hat man schon mal für eine größere Rechnung, ist man da Tage oder Wochen dran gesessen. Wie sieht das heute aus? Das Instrumentarium hat sich völlig verändert. Sie sehen hier GPS-Antennen, GPS, das Satellitensystem der Amerikaner. Typischerweise wird so etwas aufgestellt, wenn man mobil ist. Das ist so eine Antenne, sogenannte Choking-Antenne, damit möglichst nur die direkten Strahlen von den Satelliten die Signale hier auftreffen, hat sie so Schutzringe. Und das ist heute das Messinstrumentarium. Ist nicht mehr ganz so nostalgisch, aber wirksam. Sie kennen sehr wahrscheinlich GPS eher aus dieser Sicht. Heute hat man diese kleinen Handheld-Empfänger und jeder, der wandert, hat das dabei und weiß immer auf 3 bis 10 Meter genau, wo er ist. Aber 3 bis 10 Meter, damit macht man keine Landesvermessung. Das können Sie sich ja vorstellen. Aber das ist das, was man kennt, mit Karte, damit man gleich weiß, wo man ist. Die Geschwindigkeit wird angezeigt, wenn man sich bewegt und so weiter. Man braucht es für den Sport, Wandern im Auto, Golfen, sogar heute, wenn sogar die Skiläufer überwacht mit einer Antenne auf den Kopf, damit man die Ideallinie erfassen kann. Und natürlich auch sonst Vermessung im Bau, in der Landwirtschaft. Precise Farming heißt das heute. Der Traktor, gesteuert mit GPS, vollautomatisch durchs Feld geht. Ich glaube, in den Schweizer Alpen wäre das noch ein bisschen kritisch mit den Hängen. Ich glaube, da ist besser, wenn noch jemand dabei steht. Gut, also das sind die hochgenauen Antennen, die man braucht, um nicht Metergenauigkeit, sondern Zentimeter- oder Millimetergenauigkeit zu erhalten. Ja, was haben wir sonst noch? GPS ist nicht das Einzige. GPS ist vom Militär der Amerikaner. Übrigens interessant, auch Gauss, die Landesvermessung war stark militärisch motiviert. Auch hier stark militärisch motiviert. Sie sehen da einen GPS-Satelliten, der sendet hier mit diesen Antennen Signale zur Erde. Aber es gibt noch andere Systeme. Die Russen haben auch ein System, von dem hört man weniger. Sehr ähnlich aufgebaut, hat im Moment 14 Satelliten aktiv, die ebenfalls verwendet werden können. In Zukunft wird es Galileo geben, von der europäischen Seite. Ähnlich aufgebaut wie GPS. Man hofft natürlich, alles noch einmal besser zu machen. Wir werden sehen, ob das klappt. Sie sehen, damit hat man schon eine ganze Reihe von solchen Systemen oder wird man wenigstens in Zukunft haben. Und wie es sich so gehört, haben die Franzosen da auch immer noch etwas Spezielles. Das ist ein System von den Franzosen, Doris. Da ist die Antenne, die ist auf dem Satelliten, nicht so wie bei GPS, da ist die Antenne am Boden. Also jeder hat so seine Art, die Erde zu vermessen. Es gibt noch weitere Geräte, ich werde da nicht ins Detail eingehen. Wenn man ganz große Distanzen messen will, dann kann es sich lohnen, so große Antennen zu nehmen. Das ist in Wetzel, das ist ein 20-Meter-Teleskop. Mit diesem Teleskop, da schaut man nicht zu Satelliten, sondern da schaut man zu Quasaren, ganz weit entfernte Galaxien, 10 Milliarden Lichtjahre weg. Und die sind natürlich ideal, weil die wie Punkte am Himmel hängen. Man kann sehen, wie die Erde sich dreht, man kann sehen, wie die Basislinien sich drehen von solchen Teleskopen. Oder Satellite Laser Ranging. Man hat einen Laserpuls, der Laserpuls wird rausgeschickt, trifft auf einen Satelliten. Dieser Satellit, der hat Katzenaugen, also reflektierende Prismen, die schicken das Licht in genau die Richtung zurück, wo es hergekommen ist, geht hier wieder rein und die Laufzeit wird gemessen, wie lange es geht vom Ausschicken und wieder zurück. Und mal die Lichtgeschwindigkeit gibt dann die Distanz. Damit kann man bestimmen, nicht nur, wo der Satellit herumfliegt, sondern auch, wo das Teleskop steht auf der Erde. Gut, das sind so die Methoden, die man zur Verfügung hat. Ich weiß, es ist eine Formel, Sie müssen nicht alles begreifen. Ich werde nur kurz zeigen, was alles in so einem GPS, in einer GPS-Beobachtung, einer Messung von einer Antenne drinsteckt. Da ist mal die Beobachtung selbst. Das kann man sich vorstellen als eine Zeitmessung. Wie lange dauert es, bis ein Signal vom Satelliten zur Antenne runterkommt? Vereinfacht ausgedrückt. Diese Distanz zwischen Station und Satellit kann man rechnen. Und damit haben wir auch schon erstens die Position des Satelliten. Muss man kennen oder bestimmen. Zweitens die Position des Empfängers unten, der Station. Und weil die Stationen gewöhnlich auf der Erde als fest gedacht sind und die Erde aber dreht, muss man auch wissen, wie die Erde sich dreht. Und das ist diese Erdrotation, weil ja alle Punkte sich dauernd bewegen. Ja, dann gibt es leider noch so unangenehme Dinge wie Satellitenuhrfehler. Die Satellitenuhr ist nicht perfekt, nicht so wie meine Schweizer Uhr. Da gibt es Fehler, bei der Stationsuhr gibt es auch Fehler und die muss man mit berücksichtigen. Es ist nicht ganz einfach, Sie müssen sich vorstellen, die Satellitenuhr ist etwas, läuft anders als die Stationsuhr. Das wäre so, wie wenn ich mit einer Uhr beim 80 Meter Lauf den Start stoppen würde, beim Satellit oben geht das Signal los und dann laufe ich. Und unten bei der Station, bei der Antenne, ist jemand anderes mit einer anderen Uhr und macht zack. Und dann sollte ich wissen, wie groß die Distanz ist. Mit zwei verschiedenen Uhren. Sie können sich vorstellen, nicht ganz einfach. Da muss man noch ein bisschen überlegen. Und Gauss würde natürlich sofort die Methode der kleinsten Quadrate einsetzen und damit das Problem auch wirklich lösen können. Zusätzliche Parameter bestimmen. Gut, schlussendlich, um es auch noch ein bisschen interdisziplinär zu machen, alle Signale müssen durch die Atmosphäre. Die Station ist unten, der Satellit ist oben und da ist Luft dazwischen. Das sind Elektronen, die da herumschwirren in der Ionosphäre und das alles verzögert die Signale. Und wenn Sie denken, nur das ist nicht viel, wenn man das ausrechnet auf Distanz, dann sind es beispielsweise durch die Elektronen in der Atmosphäre können das 100 oder 200 Meter sein. Das heißt, wenn man das nicht irgendwie korrigiert, dann kann man sich nicht positionieren und das Auto würde neben der Brücke vorbei in den Fluss fahren. Also muss man sich auch um diese atmosphärischen Effekte kümmern. Und Einstein, im Einstein-Jahr darf man nicht vergessen, auch die Relativitätstheorie muss herangezogen werden. Immerhin Größenordnungseffekte von 8 Meter, wenn man das nicht berücksichtigt. Das heißt, jeder kleine Handheld, kleine Empfänger, der beherrscht bereits die allgemeine Relativitätstheorie. Aber nur programmiert, nicht im Kopf. Gut, wie sieht es nun heute aus mit der Landesvermessung? Man beginnt ganz global. Man hat den Vorteil, dass man heute mit den Satelliten überall messen kann. Und dann beginnt man ganz global. Das ist ein Netz von permanenten Stationen, die beobachten alle 30 Sekunden alle Satelliten, die über Horizont sind. Die Daten werden gesammelt, ausgewertet. Dann wird verdichtet. In diese Punkte des globalen Netzes hineinkommen die europäischen Stationen. Das ist noch viel dichter. Sie sehen, es sind etwa 250 Stationen in verschiedenen Ländern. Alle diese Punkte sind sehr genau bekannt. Wir werden noch sehen, wie genau. Und schlussendlich sehen Sie hier Deutschland. Steht auch nicht zurück, sind auch etwa 200 Stationen. Also man geht vom Globalen ins Regionale, ins Lokale. Und am Schluss hat man eine Dichte von Punkten, von denen man ganz genaue Koordinaten kennt. Und im Gegensatz zu früher ist das in einem globalen Bezugssystem. Es gibt keine Fehler. Noch vor kurzem wurde eine Brücke von Deutschland nach der Schweiz um 50 cm falsch gebaut, weil sie einen Fehler machten in den verschiedenen Referenzsystemen zwischen Deutschland und der Schweiz. Wenn man einheitlich, global bis lokal alles hat, wird es viel besser. Aber wenn Sie denken, ein solches Referenzsystem sei einfach und fest und bleibe, einmal messen und man hat es, dann irren Sie sich gewaltig. Hier kleines Erdbeben, paar Meter, wupp. Ja? Und da will jemand sagen, er hätte das System, die Referenzsysteme im Griff, im Zentimeter- oder Millimeterbereich. Was gibt's noch? Kontinentalverschiebung, ein paar Zentimeter pro Jahr, werden wir noch sehen. Die Gezeiten der festen Erde, es gibt nicht nur die Gezeiten am Meer, auch der Erdboden hier, der bewegt sich immer rauf und runter. So bis zu 50 Zentimeter, zweimal pro Tag. Sie merken das gar nicht, weil die Fläche ganz Europa geht rauf und runter etwa im selben Takt, deshalb merken Sie das gar nicht. Aber wenn man global misst, dann merkt man das, das muss man korrigieren. Da geht immer die Station rauf und runter, rauf und runter. Also heißt das kontinuierliche Überwachung. Wir haben vor kurzem mal diese globalen Daten neu ausgewertet. Und jetzt sehen Sie, was da etwa auf einem zukommt. 10 Jahre, ein globales Netz von etwa 160 Stationen. Da sehen Sie übrigens die Anzahl Stationen. Das beginnt so bei 40 Stationen. Und dann sind immer mehr und 160 haben wir am Schluss etwa ausgewählt. Es gibt noch viel mehr, wenn man die haben will. Und all das wird mit der Methode der kleinsten Quadrate, ganz so wie Gauss das früher hatte, ausgewertet. Nur ein kleiner Unterschied. Das ist pro Tag, sind es etwa 3500 Parameter, die man bestimmen muss. Also eine Riesensumme von Unbekannten. Riesige Computer sind dazu nötig. Etwa 500.000 Beobachtungen pro Tag, die muss man alle genau berechnen. Und dazu haben wir ein Cluster von 16 Rechnern verwendet. Hat etwa 3 Monate gedauert, also so unterschiedlich ist es nicht von früher, nur macht man natürlich viel mehr. Und daraus, was resultiert? Koordinaten für alle diese Punkte beispielsweise. Noch vieles anderes auch, ich werde ein paar Sachen noch zeigen. Jetzt könnte ich natürlich Ihnen 160 Einzelstationen präsentieren. Aber da wären wir morgen um 8 Uhr immer noch hier. Deshalb werde ich jetzt mich beschränken auf eine Station in Metsähovi, Finnland, eine in Kanada. Sie werden noch sehen, wieso. Und den Rest, den können Sie sich mal bei mir melden, wenn Sie Interesse haben, noch mehr zu erfahren über diese Punkte. Jeder Punkt hat seine eigene Geschichte. Finnland, was sieht man da? Das ist die Nordrichtung, die Ostrichtung und die Höhe der Station. Und da sieht man, wie sich die Station langsam nach Norden bewegt. Ja? Mit etwa 11,6 mm pro Jahr. Also ein bisschen mehr als ein Zentimeter pro Jahr nach Norden. Und etwa 2 Zentimeter pro Jahr nach Osten. Richtung Russland. Aber Russland geht natürlich mit. Also nicht Bedenken haben, wir würden von Russland quasi annektiert. Die Höhe ist auch interessant. Etwa 3 Millimeter pro Jahr hebt sich dort das Land. Das nennt man postglaziale Landhebung. Sagt Ihnen vielleicht nicht viel. Glazial, das kommt von Eis. Post heißt nach dem Eis. Also nach den Eiszeiten. Ja. Vor 10.000 Jahren, da war über Skandinavien eine Eisschicht von mindestens 100 Metern. Dieses Eis hat auf die Erde gedrückt. Der Kontinent ist drunter gedrückt worden. Ja. Die ganze Kontinentalplatte. Und dann ist das Eis geschmolzen. Und weil die Erde ein bisschen langsam ist, so wie die Berner, den Berner sagt man immer nach, sie seien langsam, ist die immer noch am Raufkommen. Ja? Hier sieht man das in diesem Gebiet. Das sind da etwa 1,4 Zentimeter pro Jahr. Hier geht es am meisten rauf, ein bisschen weniger nach außen. Und die Station, die ich jetzt eben gerade gezeigt habe, die ist etwa hier, die zeigt etwa diese 3 mm pro Jahr. Natürlich nicht viel, 3 mm pro Jahr, aber wenn Sie das aufsummieren über 10.000 Jahre, dann werden Sie sehen, dass das einige 10 Meter sind. Also es ist ein relativ großer Effekt. Gut, jetzt können wir mal diese Geschwindigkeiten vergessen und einfach schauen, wie gut können wir das jetzt bestimmen. Und Sie sehen, jeden Tag bespinnen wir diese Station mit 2 mm, 1,5 mm und etwas schlechter in der Höhe, etwa 5 mm. Das heißt, wir überwachen diese Station in einem globalen Netz und wir finden zum Beispiel raus, dass es da noch andere Effekte gibt. Zum Beispiel diese Schwankungen hier, die haben etwas mit der Atmosphäre zu tun. Die Atmosphäre hat auch ein Gewicht. Das Gewicht der Atmosphäre drückt auch auf eine Kontinentalplatte. und ich kann um etwa 2 Zentimeter runtergehen, wenn wir ein Hochdruckgebiet haben, ja, großer Druck. Und dann, wenn Schlechtwetter kommt, Tiefdruckgebiet, geht die wieder rauf. Ja? Kleiner Effekt, aber das sieht man heute alles, weil wir heute diese Genauigkeit erreichen. Und Sie sehen, da sieht man halt dann alle möglichen Bewegungen, nicht so wie zu Zeiten von Gauss, da hat man einmal gemessen, hat dann vielleicht noch Fehler drin, aber die Bewegungen, die da vielleicht waren, die waren viel kleiner, als was man messen konnte. Kanada. Naja, fragt man sich mal, was ist hier passiert? Da ist was passiert, da ist ein Sprung. Das war nicht etwa die Station, die gesprungen ist, da hat man die Antenne gewechselt. Also aufgepasst. Oder hier hat man auch einen kleinen Sprung. Da hat man die Haube, die über der Antenne ist, gewechselt. Also aufgepasst, nicht alles ist Geophysik. Aber hier ist was ganz Interessantes, das hat man früher nicht gewusst. Diese Station, die zeigt so eine Verschiebung nach Osten und dann so nach ungefähr 14 Monaten gibt es plötzlich so ein langsamer, gleichmäßiger Ruck. Ruck kann man fast nicht sagen, weil der Ruck dauert etwa 14 Tage. Das wäre wieder so ein typischer bernischer Ruck, der dauert sehr lange. Also über 14 Tage geht das so ein bisschen, ist nicht viel. Hätte man früher nie bemerkt, das sind etwa 6 mm. 6 mm. Man sagt dem Silent Earthquakes, schweigende, stille Erdbeben. Die passieren in 14 Tagen, ohne dass jemand wirklich was merkt. Man nimmt an, dass das dort in einer Zone passiert, das sind ja die Kontinentalplatten, ja? Eine Kontinentalplatte, hier die andere, die geht also unten rein, ja? So wie beim Himalaya-Gebiet, da ist Indien, das so reinfährt. Und das gibt die Erdbeben. Und hier ist die gefährliche Zone, hier sind die ganz starr miteinander verknüpft und dann plötzlich macht es zack. Dann gibt es das große Mega-Earthquake, ja? Riesenerdbeben. Das ist schlecht. Hier ist ein bisschen besser, weil da gibt es offensichtlich durch Wasser und was weiß ich bin nicht Geophysiker, gibt es Prozesse, die das wieder lockern und nach etwa 14 Monaten hier löst sich diese Spannung und es gibt kein richtig großes Erdbeben. Haben wir früher nicht gewusst, weil man das nicht so genau messen konnte. Gut, und so sieht das Gesamtbild aus. Sie sehen die Platten, wie die da sich bewegen, zum Beispiel Australien, ein echter Schnellzug, 10 cm pro Jahr, naja, Schnellzug übertrieben. Natürlich für geologische Zeiten. Man sieht hier eine Station, die ist auf der anderen Seite des San Andreas-Graben, die bewegt sich auf der pazifischen Platte, wie diese Stationen, die gehört also nicht zur nordamerikanischen Platte. Und man sieht auch sehr schön, dass die Platten sich nicht einfach verschieben, sondern die rotieren, ja, sieht man da so. Oder hier. Ja? Gut. Das eine ist aus GPS gerechnet, das sind die roten Pfeile. Das andere ist aus geomagnetischen Untersuchungen, aus Jahrmillionen Betrachtungen gerechnet. Und Sie sehen, das stimmt relativ gut überein. Natürlich gibt es neuere Phänomene, die sind nicht identisch, aber so grob kann man sagen, die Bewegung heute ist so, wie sie vor 10 Millionen Jahren war. Außer an den Plattengrenzen. Ja, und dann kann man noch ein bisschen weitergehen. Japan hat ein Netz von rund 1200 Stationen. Die werden jeden Tag ausgewertet. Die sind natürlich interessiert daran. Man weiß ja, Kobe. Und da sind es dann plötzlich 23 Millionen Beobachtungen pro Tag. 48.000 Parameter, die man bestimmen will. Gauss würde sich freuen, seine Methode hier angewendet wird. Daraus kriegt man die Geschwindigkeiten über ganz Japan. Und ich sage immer, oje, oje, oje. Hier haben wir Geschwindigkeiten von ein paar Zentimeter pro Jahr und hier haben wir keine Geschwindigkeit. Also es wird alles gestaucht, ja. Ich sage dann immer, die armen Japaner, die verlieren jedes Jahr noch Land. Aber es ist ja nicht viel, ein paar Zentimeter. Aber was natürlich dadurch zustande kommt, sind die Erdbeben. Wir wollen das mal schauen. Die roten Punkte sind die Erdbeben und Sie sehen, wie jetzt Japan gestaucht wird. Ja? So ganz leicht, natürlich völlig übertrieben, aber damit man was sieht. Das kann man heute alles verfolgen, das ist natürlich jetzt über so in etwa einem Monat Abständen. Die roten Punkte sind die Erdbeben. Je größer der Punkt, desto stärker ist das Erdbeben. So etwa sieht das aus. Und Sie können sich vorstellen, in Zukunft wird man das fast wie einen Film versuchen zu überwachen. Gut, Sie sehen, heute ist Landesvermessung viel mehr als nur ein paar Koordinaten messen, sondern man will dauernd wissen, wo sind die Punkte, wie bewegen sie sich. Ohne das konnte man die Genauigkeit nicht halten, die man hat, weil sich alles verschiebt. Jetzt wollen wir Bahnbestimmungen anschauen, ein ganz anderes Thema. Sie wissen, Gauss ist berühmt geworden durch seine Bahnrechnungen zum Kleinplaneten Ceres. Ceres wurde von Giuseppe Piazzi am 1. Januar 1801 beobachtet. Und von dort während einigen Nächten bis zum 11. Februar. Und dann wurde schlecht Wetter und ich glaube, er war auch noch krank. Auf jeden Fall ist der Ceres verloren gegangen. Das heißt, man hat ihn nicht mehr gewusst, wo er ist am Himmel, weil man seine Bahn nicht kennt. Und deshalb hat sich Gauss natürlich interessiert, wie bei allen heiklen Problemen. Andere haben sich natürlich auch interessiert, eine sogenannte erste Bahnbestimmung zu machen. Das heißt, man weiß nichts, nur die Beobachtungen und man muss alles rausfinden. Das gibt es heute schon fast gar nicht mehr, so schöne Probleme. Gut, Sie sehen hier den Kleinplaneten Ceres. Heute kann man Aufnahmen machen, da sieht man das relativ schön. Hier, ich habe keins von Ceres gefunden, aber hier ist zum Vergleich, sieht man den Punkt von Pallas. Pallas ist auch so ein Kleinplanet zwischen Mars und Jupiter. Das sind so Brocken, so ein paar hundert Kilometer Durchmesser. Und die sind wie Sterne. Wenn man nicht sieht, dass die sich langsam über den Himmel bewegen, würde es einem gar nicht auffallen. Ceres hat etwa die Größe 8 bei der Beobachtung. Ceres, Pallas und Juno, mit diesen Kleinplaneten hat sich Gauss beschäftigt und das waren die drei Größen, deshalb hat man sie auch am ehesten entdeckt. Heute kennt man Zehntausende. Aus den Bahnstörungen, das ist ganz interessant, weil da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, aus den Bahnstörungen der Pallas durch den Jupiter hat Gauss die Masse des Jupiters berechnen können. Also ein Pallas fliegt nicht sehr nahe am Jupiter vorbei, aber trotzdem, ich kann das vielleicht mal zeigen. Hier sind die Bahnen, das hat übrigens Gauss gezeichnet. Juno, Pallas, Ceres, zum Teil etwas exzentrische Bahnen. Da in der Mitte ist die Erdbahn, kann man schlecht lesen, aber das ist die Erdbahn. Und vielleicht, damit man noch weiß, dass da dazwischen auch noch jemand ist, haben wir dann noch den Mars. Und der Jupiter. Der Jupiter, der wäre dann hier etwa fünfmal diese Erddistanz raus, der wäre also etwa hier draußen. Ja? Aber weil Jupiter eine sehr große Masse hat, werden diese Kleinplaneten da immer ein bisschen gestört durch den Jupiter. Und das hat Gauss ausgenutzt, um zu erfahren, wie stark ist die Masse des Jupiters, dass der das machen kann. Hat herausgefunden, ein 1050stel der Sonnenmasse. Also etwa ein 1000stel der Sonnenmasse. Interessant ist, dass Laplace, sein Zeitgenosse, hat behauptet, das sei 1070. Und Sie sehen, der heutige Wert mit 1047 hat Gauss mit seiner Bestimmung eigentlich recht gegeben. Gut. Das bedeutet, mit anderen Worten, Bahnstörungen geben Informationen über das schwere Feld. Die Gravitation, die wirkt. Hier ist es die Masse von Jupiter, der Jupiter, wie der wirkt auf den Kleinplaneten. Wir werden sehen, das kann man genauso übertragen auf die Satelliten, die um die Erde drehen. Übrigens, 2014 wird man Ceres besuchen. Ist wenigstens gedacht, geht aber noch lange. Gut. Bahnbestimmung nach Gauss. Was war da vielleicht besonders dran? Es gibt eine schöne Abhandlung von Gauss. Und da beginnt es ganz interessant. Die von Kreis- und Parabelhypothesen unabhängige Bestimmung der Bahn eines Himmelskörpers. Also ohne, dass man schon etwas weiß, ohne, dass man schon Annahmen nimmt. Zum Beispiel wurde oft gesagt, das ist sowieso eine Kreisbahn. Das ist das Einfachste, ja. Gott gegeben, schöner Kreis. Aber zum Beispiel Ceres ist keine Kreisbahn. Die hat eine ziemliche Exzentrizität. Also wenn man solche Annahmen macht, dann kann man falsch gehen. Also ohne Hypothesen. Aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen, das ist natürlich auch schwierig, wenn man nur ganz kurzen Bereich hat, will man erstens eine Bahn finden, die drei Beobachtungen möglichst genau darstellt. Wieso drei? Um eine Bahn darzustellen, braucht man 6 Größen, das sind die Bahnelemente. Man könnte auch sagen, Position 3 Koordinaten und Geschwindigkeit 3 Koordinaten. Dann ist die Bahn eindeutig bestimmt. 6 Größen. Eine Beobachtung damals war eine Richtungsbeobachtung. Eine Richtungsbeobachtung hat eine Rektaszension, eine Deklination, 2 Winkel. Und wenn man also 3 Beobachtungen hat, dann kann man sehr leicht rechnen, 2, 4, 6. Also 3 Beobachtungen mit je 2 Winkeln genügt gerade, um die Bahnelemente zu bestimmen. Ist natürlich nicht ideal. Deshalb muss man noch einen zweiten Schritt anhängen. Wenn man also so eine Bahn gefunden hat, dann ist das nur eine Näherungsbahn. Und jetzt muss man alle Beobachtungen brauchen, nicht nur 3. Und die Bahn finden, die durch diese Beobachtung am besten durchpasst. Und das ist dann wieder die Methode der kleinsten Quadrate. Gut, also 2 Schritte. Zuerst 3 Beobachtungen nehmen, Bahnelemente darstellen. Und dann eine sogenannte Bahnverbesserung machen, um die Bahn dann schlussendlich ganz genau zu kriegen. Gut, ich werde da vielleicht nicht so sehr in die Bahnbestimmung reingehen. Es ist vielleicht etwas kompliziert. Ich kann nur sagen, dass es 2 unterschiedliche Ansätze gab. Der eine war von Laplace. Der hat gesagt, ich beginne an einem Anfangswertproblem, das heißt irgendwo mit einer ersten Beobachtung des Planeten, des Ceres hier. Und von hier aus will ich alles rechnen. Brauche Ort und Geschwindigkeit. Und Gauss ist anders vorgegangen, er hat gesagt, ich nehme den Ort an 2 Stellen, nämlich zum Beispiel hier und hier, dafür keine Geschwindigkeiten. Und so kann man in der Parameterwahl, welche Unbekannten man nimmt und so weiter, kann man geschickter oder weniger geschickt hantieren. Ich werde noch ein Beispiel gleich zeigen. Auf jeden Fall, ohne ins Detail zu gehen, aufgrund der Bahnberechnungen von Gauss ist es dann von Zach gelungen, am 7. Dezember 1801 Ceres wieder zu entdecken. Und das war natürlich ein großer Erfolg. Um da wenigstens ein bisschen was zu illustrieren, schalten wir jetzt da mal um. Das ist immer ein bisschen Murphy gefährlich. Ja? Murphy schlägt immer zu, wenn man irgendetwas Zusätzliches macht. Ich habe hier ein Programm von meinem Kollegen in Bern. Ist übrigens kommerziell erhältlich, deshalb kann ich das hier zeigen. Und da können wir eine Bahnbestimmung machen. Machen wir kurz. Bahnbestimmung, ohne da in die Details zu gehen, man braucht Konstanten, man braucht zu wissen, wie die Erdrotation ist, man muss und so weiter. Viele Dinge werde ich gar nicht ins Detail reingehen. Ich habe hier Beobachtungen von einem Kleinplaneten, der heißt Silentium. Ich weiß nicht genau, wie die Geschichte dazu entstanden ist. Hat nichts mit Silent Earthquakes zu tun, aber Silentium, der weiß nicht, ob der sehr still war. Und ich benutze im Prinzip die Methode, die Gauss verwendet hat, ein sogenanntes Randwertproblem. An beiden Enden nimmt man 2 Beobachtungen und versucht dann den Bogen zu spannen. Gut, mal schauen. Und dann kann ich noch Störungen berücksichtigen, wie der Jupiter, einen Einfluss der Saturn und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, was wir da kriegen. Sie sehen hier die Beobachtungen, ob Sie das lesen können. Ich werde es kurz sagen. Die ersten 11 Beobachtungen sind von 1977, also nicht von 1800 irgendwas, da gab es noch keine so genauen Beobachtungen wie die. Aber von 1977 eine ganze Reihe, das ist etwa über 2 Monate, das ist nicht ganz unähnlich zu dem, was Gauss gehabt hat. Und dann gibt es noch Beobachtungen von 1993, also viel, viel später, hat man den wiedergefunden. Und die kann man jetzt zusammenhängen oder auch nicht. Und jetzt machen wir mal zuerst den ersten Teil. Wir nehmen die ersten Beobachtungen. Nein, machen wir zuerst nur drei Beobachtungen, so wie Gauss. Ja? Drei Beobachtungen nehmen wir. Beginnen mit 1 und 3 und dann sollte das Programm rechnen. Brrrm. Sagt nicht viel aus, aber was interessant ist, werde ich gleich zeigen. Sie sehen da, ja, vielleicht sehen Sie es nicht, aber ich sage es Ihnen, die ersten drei Beobachtungen, die stimmen perfekt. Das heißt, das Programm hat eine Bahn gefunden, die passt exakt in diese drei Beobachtungen rein. Ja, sind alles Nullen hier. Das ist genau, weil man 6 Größen bestimmen muss und man hat 6 Beobachtungen, geht wunderbar auf. Das ist natürlich nicht die beste Bahn, das sieht man sofort. Da werden die Werte immer größer und hier in 1993 ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Deshalb muss ich alle Beobachtungen jetzt nehmen, um das zu verbessern. Wollen wir sehen, ob wir das hinkriegen. Also starte ich nochmal. So. Voilà. Fehler nicht beachten, das ist immer so. So, gehen wir da los und jetzt sage ich, ich will 1 bis 11. Das wäre schon mal wesentlich mehr. Ohne 93. So, hat das wieder gerechnet. Und Sie sehen, jetzt geht nicht mehr alles. Ja, ich glaube, das sieht man hinten gar nicht. Aber ich werde es versuchen zu erklären. Die Werte hier, die sind jetzt alle relativ klein, aber nicht mehr null. Die sind in Bogensekunden, wie genau man die Richtung des Kleinplaneten gefunden hat. Das sind so etwa eine Bogensekunde. Sagt Ihnen vielleicht nicht sehr viel. Aber das ist jetzt schön homogen verteilt und die Bahn ist jetzt relativ gut. Aber Sie sehen, für 1993 ist die Bahn, auch wenn man sie über 2 Monate beobachtet hat, trotzdem noch schlecht. Da sind plötzlich 3600 Bogensekunden. Und hier ist etwa eine im Durchschnitt. Tja, das liegt an den Störungen. Da hat Jupiter gewirkt über diese Jahre, da hat Saturn gewirkt, da hat und so weiter. Und deshalb muss ich die Störungen sämtlicher Planeten jetzt noch dazu nehmen. Und mal schauen, ob wir das auch noch schaffen. So, lassen wir nochmal laufen. So, da sämtliche Störungen mal rein. Jetzt muss ich die dann auch noch anschalten. So. Und jetzt kann ich da die Störungen anschalten. Jetzt rechnet er ein bisschen länger. Wieso rechnet er ein bisschen länger? Der muss jetzt die Bahn bis 1993, von 1977 bis 1993, alles ganz genau berechnen. Gut. Und jetzt wollen wir schauen, ob das jetzt eine Stufe kommt. Ja. Und Sie sehen jetzt alle Beobachtungen bis und mit 1993, alle etwa mit einer Bogensekunde Genauigkeit. Aber man muss da schon sämtliche Planeten ganz genau im Griff haben. An diesem Problem hat Gauss auch gearbeitet. Insbesondere mit Pallas, früher auch mit Ceres. Und er hat eben da, mit dem hat er versucht, die Masse von Jupiter zu bestimmen. Heute kennt man diese Massen sehr gut, da kann man alles schön rechnen und es geht alles wunderbar auf. Damals war das noch anders, da musste man sich alles noch mühsam erarbeiten. Gut, gehen wir zurück in die eigentliche Bahnbestimmung. Und ich möchte jetzt zeigen, wie es heute aussieht. Die heutige Bahnbestimmung ist vor allem für sogenannte Tiefflieger, Low Earth Orbiters, interessant. Die sind relativ tief, fliegen die um die Erde. Tief heißt ein paar hundert Kilometer, ja? Nicht etwa so auf Kopfhöhe. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Heute hat man Messungen von GPS. Das heißt, man gibt hier eine Antenne auf den Satelliten und mit den GPS-Messungen bestimmt man die Position des Satelliten. Heute ist es nicht mehr nötig, so wie bei Gauss, eine erste Bahnbestimmung zu machen, weil man keine Ahnung hat. Heute weiß man schon vom Raketenstart, wie der Satellit rausgeschmettert wurde oder in seine Bahn gebracht wurde. Da weiß man schon ungefähr, wie die aussieht. Man weiß die Bahnneigung, man weiß etwa die Exzentrizität der Bahn. Ist es eine Ellipse, ist es ein Kreis? Das weiß man auch schon sehr gut. Das heißt, das, was Gauss geschafft hat, das muss man hier gar nicht mehr so machen. Aber heute hat man wesentlich genauere Messungen, zum Beispiel von GPS oder von diesem Satellite Laser Ranging, von diesen Laserpulsen. Und heute braucht man auch wieder die Methode der kleinsten Quadrate, um das zu verbessern. Aber es geht um Zehntausende von Messungen. Sie haben vorhin gesehen, ich hatte 15 Messungen für diesen kleinen Planeten Silizium, Silentium. Und hier geht es um 10.000, 100.000. Gut, hier ein Beispiel. CHAMP ist ein Satellit, der vom Geoforschungszentrum hochgeschickt wurde. Etwa 400 Meter hoch über der Erde fliegt er. Etwa in anderthalb Stunden einmal um die Erde. Und der hat hier eine GPS-Antenne. Da hat er noch magnetische Instrumente für das Magnetfeld der Erde. Das ist nicht so wichtig. Also da haben wir die Antenne für die Bahnbestimmung. Hier hat er einen Retroreflektor, kann man von unten ranschießen und schauen, ob alles stimmt. Dann hat er noch ein Beschleunigungsmesser. Der Beschleunigungsmesser, der wird gebraucht, um festzustellen, wie groß der Luftwiderstand ist dort oben. Der ist nämlich gewaltig. Nicht, weil die Luft so dick wäre, die ist ganz dünn, da kann man nicht mehr atmen. Ich meine, 10 Kilometer, da ist Ende, ja, da ist Himalaya und so. Das sind 400 Kilometer, also da ist die Luft ganz dick. Aber der fliegt so schnell, können Sie sich vorprüfen, so wie auf der Autobahn, mit 7 Kilometer in einer Sekunde. Und da kommt schon ein Luftwiderstand zustande. Und den will man messen. Und jetzt kann man das verschieden machen. Ich werde da nicht in die Details gehen. Ich werde einfach zeigen, wie das etwa so aussieht. Da sehen Sie den CHAMP, wie der fliegt. Und seine Bahn, die weicht wegen der Schwere Feldes der Erde, das da immer wieder ein bisschen anders ist, von einer schönen Ellipse ab. Ja? Der schwankt so, der macht kleine Abweichungen mit jeder Masse, Himalaya oder sowas, Mount Everest, eine Masse, die zieht den ein bisschen an und so. Deshalb hat er eine solche Bahn. Und aus diesen Bahnstörungen kann man wie Gauss bei Pallas, kann man schließen, was sind da für Massen in der Erde? Wie ist das Schwerefeld der Erde? Ja? Wo ist die größte Anziehung, wo ist die kleinste Anziehung und so weiter. Und das macht man. Ich zeige Ihnen aber zuvor noch, wie genau man heute die Bahn bestimmt. Hier sehen Sie die Bahnkoordinaten dieses CHAMP. Und man kann sagen, die sind auf etwa 1 bis 2 Zentimeter genau. Ja? Muss man sich vorstellen, der fliegt da mit 7 Kilometer pro Sekunde. Und da muss man schon ziemlich gut rechnen, damit man auf 2 Zentimeter das bestimmt. Übrigens, das sind 3 Komponenten, 3 Koordinaten. Die haben ihren Namen auch von Gauss. Das ist nämlich das sogenannte RSW-System. Das ist das begleitende Dreibein, das mit dem Satelliten mitfliegt. Wurde auch von Gauss kreiert. Gut, Sie sehen, Gauss hat großen Einfluss. Sie können nicht jetzt natürlich sagen, ja, wie kann ich wissen, dass das 1-2 Zentimeter sind. Das kann ja jeder behaupten, es ist niemand oben gewesen und hat nachgemessen. Mit einer Leiter, Messband, was auch immer, unmöglich. Aber ich kann mit Laser, mit diesen Laserpulsen, kann ich raufschießen und schauen, stimmt das? Wenn man das macht, dann ist der Unterschied etwa 2 cm. Das heißt, die Bahnen sind mit 2 unabhängigen Messungen, mit GPS, GPS, und mit solchen Laserpulsen gleich, kommen gut, auf 2 cm gleich raus. Gut. Ja, dann gibt es noch ein bisschen eine Stufe dazu. Man kann ja auch 2 Satelliten nehmen. Naja, 2 ist einfach, bringt sehr wahrscheinlich nicht sehr viel. Aber man kann es noch ein bisschen genialer machen. Man kann nämlich sagen, ja, jetzt misse ich noch die Distanz zwischen diesen Satelliten. Und zwar sind die fliegen etwa 200 Kilometer auseinander. 200 Kilometer ist schon relativ weit, ja. Und die Distanz misst man zwischen diesen Satelliten während des Fluges. Das ist die Frage, wie genau misst man das? Schauen wir vielleicht zuerst kurz an, wie das aussieht. Sie sehen da den einen Satellit. Die fliegen auch mit etwa 7 Kilometer pro Sekunde hintereinander her. Jetzt sehen Sie dann gleich den zweiten kommen. Das ist natürlich wieder Berner Zeitlupe. Ja. Das geht wahnsinnig schnell. Und deshalb, weil die so hintereinander herjagen, sagt man den beiden auch Tom und Jerry. Ja, kennen Sie ja vom Fernsehen. Die jagen hintereinander her. Und die messen die Distanz dazwischen auf etwa 5000stel Millimeter. 5000stel Millimeter. Naja, die Wissenschaftler, die sind verrückt. Da kann man sehen, wie das aussieht. Aber ich zeige lieber dieses Bild hier. Wieso misst man das so genau? Das sind die zwei Satelliten. Grace A, Grace B. Hier ist das Terrain, die Massen, ja, die ziehen. Jetzt müssen Sie mal schauen, wie die ziehen. Ja, jetzt kommt hier eine Masse da, der Berg. Ja, jetzt zieht es den ersten nach vorne, der andere kommt dann hinten nach. Und Sie sehen, das ist wie eine Handorgel. Ja. Und jede Masse, die unten irgendwo ist, die macht eine kleine Handorgelbewegung für diese Satelliten. Und weil man das so genau misst, kann man die Schwerevariationen auf der Erde sehr genau bestimmen. Da würden Sie vielleicht sagen, ja, ja, sehr interessant. 5000stel Millimeter. Und die ganze Schwerefeld, das Gravitationsfeld der Erde, wunderbar. Aber wozu ist das überhaupt gut? Sind die drei Missionen, die im Moment im Gange sind, um solche Messungen zu machen. Sie haben Champ gesehen, Grace gesehen, das nächste ist dann noch Ghost. Und daraus bestimmt man mal das Schwerefeld an und für sich. Das sehen Sie hier, da sieht man dann die Strukturen. Zum Beispiel hier, das ist nicht die Topografie, das sind nicht die Berge, das ist etwas anderes, das ist die Geometrie, die Berge, aber das ist das Schwerefeld. Wie stark ist die Erdanziehung? Da hier, da sieht man, das sind dann größere Massen. Und so weiter, also die wichtigen Elemente sieht man da, zum Beispiel hier im Meer unten, ja, diesen Graben da und so weiter. Das ist das eine. Ich zeige noch, wie das aussieht, wenn man das jetzt über die ganze Erde anschaut. Da sehen Sie die anderen. Ja. Aber wieder, wie gesagt, das ist nicht die Berge. Die Berge haben natürlich eine Anziehung, aber das ist mehr als die Berge, das ist das Schwerefeld. Ja. Wie stark ist die Anziehung dort? Da sehen Sie dann Australien. Hier war das Erdbeben übrigens, Tsunami. Da hier sieht man natürlich Himalaya und so weiter. Also Sie sehen, fein aufgelöst das ganze Schwerefeld. Und wenn man jetzt mal das, was alles konstant ist, was gleich bleibt, wegzieht, Himalaya und solche Sachen, dann gibt es noch Prozesse, die verändern sich. Zum Beispiel die Atmosphäre hat auch Masse. Die Ozeane haben Masse. Das kennt man aber schon recht gut. Da gibt es Modelle, die Meteorologen rechnen das, die Ozeanographen rechnen das Meer. Aber dann gibt es doch Dinge, die sind ein bisschen schwieriger zu messen, nämlich das Wasser. Da sehen Sie beispielsweise, jetzt kommt gleich Indien, ja, Gangesgebiet, ja, da wird es blau und dann wird im Laufe der Jahreszeiten wird's rot, kein Wasser mehr, dann wieder blau. Das heißt, das Wasser dieser großen Becken verändert sich. Sehr schwierig zu messen. Da müssen Sie Flüsse messen, wie viel Wasser läuft weg, wie viel Regen kommt runter. Mit diesen Missionen hier, Amazonasbecken, sehr schön, ja. Ganz blau und dann wendet sich es wieder. Saisonal mit dem Lauf der Jahreszeiten kann man feststellen, wie der Wasserkreislauf ist mit diesen Satelliten. Gut, ist noch nicht alles. Wir müssen noch kurz was zur Atmosphäre sagen. Ich habe gesagt, die Signale, die gehen auch durch die Atmosphäre und die werden verzögert. Das hat die Geodäten schrecklich geärgert, mich inklusive. Das war immer ein Störfaktor. Könnte man nicht mal die Atmosphäre wegnehmen? Naja, ich weiß, da gäbe es sofort eine Lobby dagegen. Wir müssen ja schließlich atmen können. Wir wollen ja nicht so sein wie auf dem Mond. In der Zwischenzeit hat sich das geändert. Man hat gesagt, das ist ja interessant, da sieht man ja was. Da sieht man eine Verzögerung. Wo hängt die, wovon hängt die ab? Die hängt ab von der Luftmasse, ja, vom Druck, wie viele Moleküle sind da drin. Aber die hängt auch auf dem Wasserdampf. Und Wasserdampf ist ein interessantes Treibhausgas beispielsweise. Globale Erwärmung und so weiter. Die Meteorologen sind interessiert. Und deshalb braucht man heute dieses Netz, das nach gaußscher Sicht wäre das Landesvermessungsnetz. Macht man Landesvermessung. Gleichzeitig macht man noch ganz anderes. Man macht noch Wasserdampfbestimmungen für die Meteorologen. Den Wasserdampf aus all diesen Stationen kann man jede halbe Stunde berechnen. Und Sie sehen da, wie dann eine Feuchtigkeitsfront kommt und sich da über Deutschland verschiebt. Dann hinternach kommt wieder trockenere Luft und so weiter. Sie sehen, dadurch, dass das Wasserdampf die Signale verzögert, merkt man, wie viel Wasserdampf über eine Antenne, über eine Station ist. Und Sie denken vielleicht, das sei ja noch akademisch, aber es ist es nicht. Hier sehen Sie, was man berechnet hat aus GPS zur Zeit der Elbeflut. Da ist ein ganz schöner Wasserdampfbrocken in der Luft. Und Sie wissen, was passiert ist. Überschwemmungen. Also man ist froh um alle Messgeräte, die einem Informationen geben, über was in Zukunft passiert. Und eben erstaunlicherweise, GPS ist eins davon. Es gibt noch eine andere Methode. Der sagt man Radio-Okkultation. Da braucht man einen Satelliten. Champ zum Beispiel, der empfängt die GPS-Signale und wenn der dann hinter der Atmosphäre verschwindet, dann misst er Signale, die immer mehr durch die Atmosphärenschichten durchgehen. Ist besser, wenn ich das zeige. Sie sehen hier, das ist der GPS-Satellit. Der schickt eigentlich immer, das ist jetzt nicht ganz realistisch, der schickt immer seine Signale. Konstant, immer. Ja, so. Und Champ hat eine Antenne hier hinten, der empfängt diese Signale. Und jetzt gehen diese Signale durch immer mehr Atmosphäre und da kann man ein Profil aufzeichnen. 30 Kilometer Höhe, 20 Kilometer Höhe. Der GPS-Satellit geht jetzt langsam unter. Immer durch mehr Luft, immer durch mehr Luft. Da kann man das ganze Temperaturprofil der Atmosphäre aufzeichnen, bis am Schluss der GPS-Satellit verschwunden ist und Champ davon geflogen. Und daraus kriegt man das Profil der Atmosphäre. 2006 wird Taiwan 6 Satelliten hochschießen, um diese Methode für Wettervorhersage zu nutzen. 6 Satelliten. Gut. Noch ein letzter Punkt. Die Ionosphäre. Die freien Elektronen, die stören das Signal auch, die verzögern das Signal auch. Also kann man die Bodenstationen nutzen, um festzustellen, wie viele freie Elektronen sind in der Ionosphäre. Das ist zum Beispiel wichtig für den Funkverkehr. Wenn viele Ionosphären freie Elektronen sind, dann gibt es viel Störungen. Hängt ab von der Sonnenaktivität. Deshalb kann man das mit den Bodenstationen nachverfolgen. Sie sehen, da sind ganz viele Elektronen in der Ionosphäre. Da sind wenige, da ist Nacht. Da über diesem Punkt ungefähr ist die Sonne. Die Sonne ist die treibende Kraft. Und so wandert mit der Sonne im Laufe des Tages wandert dieser Buckel mit vielen Elektronen um die Erde herum. Das da hier ist Champ, der fliegt da hin und her. Ja? Ein bisschen wackelig, aber... Ja? Und der fliegt da so durch diese Schichten durch. Insbesondere hier zum Beispiel, da so durch diese beiden Buckel, wenn Sie da sich achten, ja? Ja. Mit dem kann man auch die Ionosphäre messen. Sieht man dann hier, sieht man dann schön diese zwei Buckel, da, eins und zwei. Das geht natürlich sehr schnell bei Champ, zuck, zuck, durch. Ja. Das haben wir Bifurkation am Äquator, dort sind diese zwei Buckel. Die sieht man sehr schön auch von Champ, wie der da durchfliegt. Gut, Sie sehen, mit all diesen Satelliten und Messmethoden kann man viel über die Atmosphäre erforschen. Hier ist das Langzeitverhalten der Ionosphäre. Vielleicht erinnern Sie sich, es gibt einen Sonnenzyklus. 11 Jahre. Hat mit den Sonnenflecken zu tun. Oder die Sonnenflecken mit dem Sonnenzyklus. Oder wie auch immer. Immer alle 11 Jahre ist die Sonnenaktivität besonders stark. Hier war sie schwach. Alles mit GPS gemessen. Hier war sie stark. Man sieht hier den 11-jährigen Zyklus. Leider fliegt GPS noch nicht so lange, dass man mehrere 11-jährige Zyklen hätte. Müssen wir noch ein bisschen länger warten. Aber einen haben wir schon fast. Sie sehen auch, das ist auch halbjährlich, gibt es da Sachen. Und dann gibt es hier noch diese roten, ja, Schwankungen hin und her. Schwächer, stärker, schwächer, stärker. Etwa 26 Tage. Periode. Muss man einen Sonnenphysiker fragen. Das ist die Rotation der Sonne, die man da sieht. Frage, wieso sieht man die Rotation der Sonne? Müssen Sie sich vorstellen, das sind Sonnenflecken. Ja? An einem Teil der Sonne sind die jetzt gerade sehr stark. Sonnenflecken, und dann dreht sich die Sonne. Die Sonnenflecken verschwinden. Kommen Sie wieder. Ja? Sie ist wieder stark. Gehen Sie wieder. Und das sieht man hier sehr schön, die Aktivität. Ich könnte also sagen, GPS kann fast alles. Also Spiegeleier gehen noch nicht. Aber immerhin über die Ionosphäre, über die Sonnenaktivität, sehr vieles kann man machen. Das heißt, was wir da machen, ist eigentlich viel mehr als Geodäsie. Fragt sich überhaupt, ob das noch Geodäsie heißen sollte oder ob das nicht Atmosphärenphysik, Erdbebenphysik, ich weiß nicht, was das alles ist. Ja, Sonnenphysik. Das heißt, man verwendet alle diese Verfahren. Man misst die Geometrie, die Stationen, wie verändert sich die Erde, wie ist der Meeresspiegel. Man bestimmt, wie sich die Erde dreht, da habe ich jetzt nicht viel dazu gesagt, da gäbe es auch noch eine schöne Geschichte, was man da alles sieht. Das Schwerefeld, ich habe gesagt, die Wasserkreisläufe, die Atmosphäre, die Ozeane. Und das gibt Einfluss oder Informationen über das System Erde. Über Sonne und Mond Einfluss, über die Atmosphäre, die Ozeane, die Hydrosphäre, die Kryosphäre. Kryosphäre, das ist das Eis, die Eisschichten. Ja? Wenn sich das Eis schmelzt und die Station hochgeht, oder wenn der Meeresspiegel steigt, weil das Eis schmelzt, kann man alles versuchen nachzuvollziehen und hier mehr Verständnis zu schaffen. Und da geht man rückwärts. Wenn man das verstanden hat, versucht man auch das wieder besser hinzukriegen und die Beobachtungen wieder besser hinzukriegen. Und das ist ein Kreislauf, wo man immer versucht, das System Erde besser zu bestimmen. Hier kombiniert man, so gut es geht, und hier versucht man, die Prozesse zu verstehen. Und so nimmt man alles möglichst zusammen in einen Guss, weil jede Technik hat Stärken, Schwächen. Und man sagt heute, man hätte 4 Ebenen. Wir haben gesehen, irgendwo sind die Quasare. Die werden mit diesen großen VLBI-Teleskopen beobachtet. Dann gibt es die GPS-Satelliten. GPS, die GLONASS, Galileo in Zukunft. Die sind so auf mittleren Höhen. So 20.000 Kilometer über der Erde. Und dann gibt es die Satelliten wie CHAMP, GRACE, die ich vorhin gezeigt habe. Die sind ziemlich tief. Paar hundert Kilometer und die haben alle andere Eigenschaften, messen andere Dinge. Ja? Und ganz unten haben wir die Stationen auf der Erdoberfläche. Und all das möchte man heute zusammenfassen. Zusammenfassen zu einem großen geodätischen, globalen Beobachtungssystem. Was stellt man sich da vor? Es gibt etwa 600 Radioquellen. Das wird sehr wahrscheinlich etwa so bleiben, auch im Jahr 2010. Bei den Satelliten wie GPS und so, da geschieht was in den nächsten Jahren. GPS wird etwa gleich bleiben, aber es kommen 30 Galileo dazu. GLONASS wird wieder aufgestockt. Gerade vor kurzem war eine Meldung, dass 2007 und 2008 11 Satelliten zusätzlich hochgeschossen werden. Die Japaner haben auch ein kleines System im Kopf. Und so gibt es eine Fülle von Satelliten in Zukunft. Kann man noch viel mehr machen als mit GPS alleine. Dann all diese tiefliegenden Satelliten für verschiedenste Sachen. Wir haben Champ gesehen, Grace gesehen, Ghost ist die nächste Mission. Dann gibt es noch ganz andere Satelliten, über die habe ich gar nicht gesprochen. Cosmic, das sind die 6 taiwanesischen Satelliten. Und so weiter und so fort. Heute immer mehr Satellitenkonstellationen. Ganze Satellitenschwärme schon fast. Müssen natürlich günstig sein, sonst geht das nicht. Und unten, was passiert unten? Wir haben gesehen, Japan, 1200. In USA wird jetzt ein sogenanntes Plate Boundary Observing System aufgebaut, entlang der Westküste, zugepflastert mit GPS-Antennen, 1000 Stück. Sogar die kleine Schweiz hat schon 30. Jedes Land hat so sein Netz. Und Sie können sich vorstellen, schon bald wird man Zehntausende von Stationen haben. Und man kann sich vorstellen, dass man dann das System Erde, wie das sich bewegt und alles mit Gezeiten, fast in Echtzeit anschauen kann, überwachen kann. Gut, damit komme ich schon mehr oder weniger zum Schluss. Das heißt, durch all das können wir Fragen stellen. Was geschieht in den nächsten 50 Jahren mit dem System Erde? Welche Klimaveränderungen? Wie ist das mit dem Magnetfeld? Wie ist das mit Vulkanismus und Erdbeben? Wie ist das mit Umweltkatastrophen, Tsunami beispielsweise? Da sind Satelliten auch sehr geeignet. Und ich will nur noch zum Schluss auf Gauss zurückkommen. Was hat sich geändert? Die Messinstrumente, völlig anders. Theodolit, Heliotrop, Sextant, heute Satelliten, GPS, Galileo, tiefliegende Satelliten. Die Genauigkeit hat sich gesteigert von etwa 10 Stellen Genauigkeit, ein Millionstel auf etwa ein Milliardstel, 10, also 3 Zehnerpotenzen, 1000-mal besser geworden. Man braucht nicht mehr die Logarithmentafel, man hat Computer, die das Ganze überhaupt bewältigen lassen. Aber die Methoden und Vorgehensweisen sind gar nicht so anders. Man braucht immer noch die Methode der kleinsten Quadrate im Wesentlichen. Mit riesigen Gleichungssystemen und riesigen Anzahl Parametern, riesigen Anzahl Beobachtungen und so weiter. Aber alles ist mathematisch immer noch sehr ähnlich. Der Geodät hat immer noch die Liebe, genau zu messen. Ganz genau. Mit exakten Fehlern. Jede Messung zu jedem Satellit. Hohe Ansprüche an die Genauigkeit und die Korrektheit der Resultate, so wie Gauss. Ist immer noch da. Und auch wie bei Gauss sind nicht nur praktische Fragestellungen, Landesvermessung, sondern auch, wie ist die Figur der Erde? Wie ist das Gravitationsfeld? Wie ist die Wissenschaft dahinter? Heute ist vielleicht alles noch eine Stufe interdisziplinärer geworden. Alles ist verwoben. Aber die Methoden und die Herangehensweise, da kann man immer noch, glaube ich, sehr viel von Gauss lernen. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war unser heutiger Mitschnitt der Ringvorlesung aus der Aula am Wilhelmsplatz. Es sprach Professor Markus Rothacher von der TU München zum Thema Geodäsie, von der Landvermessung zum Monitoring des Systems Erde mit GPS.